diesem ersten Sonntag im neuen Jahr bei euch zu sein, ist was Besonderes. Und ich darf herzliche Grüße weitergeben von meiner Heimatgemeinde Zwickau-Planitz, auch vom Missionswerk Friedensbote. Die wissen auch, dass ich hier bin und da darf ich immer Grüße weitergeben. Manchen habe ich das persönlich gesagt, aber auch nochmal jetzt von mir an euch. Gottes Segen für das neue Jahr. Viel Hilfe, viel Kraft. Ich habe so den Eindruck, es ist ein Jahr, in dem wir Gottes Hilfe und Segen besonders brauchen. Und Alexander hat es ja schon gesagt, auch für die neue Woche, das ist wirklich wichtig, dass wir dafür beten. Es ist manchmal nur ein Wimpernschlag von der Stelle, dass es in Ordnung ist, bis hin, dass es brutal, vielleicht sogar, dass es Blutvergießen gibt. Und wir dürfen dafür beten. Predigttext wird sicherlich gleich erscheinen. Mich hat in den letzten Jahren, also das ist ein Zeitraumthema, was mich schon lange beschäftigt, aber ich kam nie dazu, das in irgendeiner Form auszuarbeiten. In der letzten Woche war ich krank, die Zeit habe ich genutzt und das Thema ist praktisch heute Vormittag hier Premiere. Mich beschäftigt schon lange dieses Thema, das in der Schrift steht, verrat mal noch nicht mehr, Gott ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte. Nun gibt es diesen Vers so ähnlich formuliert etliche Male in der Schrift. Also wenn man das sogar einzeln nimmt, Gnade und Barmherzigkeit, da landen wir bei weit über 100. Aber auch Gnade und Barmherzigkeit in einem direkteren Zusammenhang haben wir um die 50 Mal. Manchmal auch andersrum gedreht, gnädig und barmherzig ist der Herr, genau, barmherzig und gnädig, gnädig und barmherzig. Also mal so rum in verschiedenen Zusammenhängen. Aber wo ist es das erste Mal zu finden? Das ist überhaupt spannend, wenn man irgendeine Sache vielleicht in der Schrift öfters findet, wo das erste Mal? Wir finden es, ich verrate es schon mal, bei Mose. An den meisten Stellen in der Schrift sprechen sich diesen Vers Menschen gegenseitig zu. Manchmal auch sich selbst. Oh, so dankbar darf ich sein, dass Gott gnädig ist und barmherzig. Das erste Mal sagt das Gott über sich. Und wo? Zu Mose. Ach, mir brennt dieses Thema auf dem Herzen und ich hoffe, dass es so auch ein bisschen ansteckend wirkt. Wir lesen manchmal über solche Verse einfach drüber weg. Ja, wir natürlich, wir wissen das ja, Gott ist gnädig und barmherzig. Für Mose war es eine Frage, wo es um Leben und Tod ging. Vielleicht denkt jetzt schon mancher nach, was ist das für eine Begebenheit? Wir kommen dann jetzt schrittweise dazu. Es soll so ein bisschen ein Streifzug werden heute, also nicht nur ein Vers, sondern ein Streifzug durch die Geschichte des Volkes Israel im zweiten Buch Mose, so vom Kapitel 12, 13 eigentlich an, aber dann machen wir ganz schnell Kapitel 19 und bis zum Kapitel 34 irgendwo. Und ich habe keine Ahnung, wie lang ich brauche, dann hätten wir auch einiges ergänzend auch aus dem Neuen Testament. Mal schauen. Das Volk Israel in Ägypten, über 400 Jahre, 430 Jahre, 400 Jahre lang versklavt. Was haben die in Ägypten gemacht? Natürlich fleißig gearbeitet, sie sind mehr und mehr geworden und haben fleißig Götzen angebetet. Finden wir im Hesekiel, auch an anderen Stellen. Israel war genauso götzendienerisch unterwegs wie die Ägypter auch. Hatten ihre eigenen Götter, teilweise auch die gleichen wie die Ägypter selber auch. Gott war längst vergessen. Und wenn wir einen Israeliten damals in Ägypten gefragt hätten, ja, wie ist Gott? Dann hätte der erstmal gefragt, ja, welcher Gott? Ja, wie ist denn Gott Yahweh? Wer ist Gott Yahweh? Den haben die nämlich gar nicht verehrt. Als Mose dann den Auftrag von Gott bekommt, das Volk zu besuchen und dann auch herauszuführen, dann kamen die Plagen und so weiter, da musste Mose erstmal dem Volk erklären, um welchen Gott es sich denn handelt, wer die denn aus Ägypten herausholen soll. Und Mose weiß das schon vorneweg, dass das schwierig ist und sagt Gott, ja Gott, was soll ich denn sagen, wer mich denn gesendet hat? Und Gott verrät einen seiner Gottesnamen, der Ich bin hat mich zu euch gesandt. Aha, der Ich Bin, also der ewig Seiende heißt es, der hat mich zu euch gesandt. Ich kürze das ein bisschen ab. Was wusste das Volk Israel über diesen Gott? Nix. Die wussten nichts von Gott. Das ist das Erste, was wir uns da mal vor Augen halten müssen, auch bei dem ganzen Thema, wie sich das jetzt entfaltet. Wir wissen sehr viel von Gott. Wir wissen Gottes Liebe, Gott ist heilig und gerecht, Gott ist unsichtbar. Gut, das konnten die sicherlich auch ahnen, weil die hatten ja sonst ihre Götzen aus Gold, Stein und irgendwas. Gott ist allwissend, Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, ewig. Das sind Dinge, die die so nicht wussten. In Gott, den die sich gemacht hatten, der hatte einen Anfang, also dass irgendein Schnitzer das Bild geschnitzt hat, dann wurde es vergoldet oder es wurde eben gegossen oder wie auch immer. Der hatte einen Anfang, so ein Gott. Gott ist ewig. Aber wie ist Gott in seinen Eigenschaften auch zu uns? Das ist ja nochmal noch ein neues Thema und darum geht es ja auch heute. Nicht nur, wie ist Gott in seinen Eigenschaften allgemein, sondern wie ist Gottes Handeln auch mit uns? Wie ist Gott in seiner Wesensart mit uns? Und darüber wissen wir recht viel. Das geht schon in der Kinderstunde los, dass wir da sehr viel erfahren haben. Das ist jeden Sonntag hier, dass uns das beschäftigt und ich hoffe auch unter der Woche im persönlichen Bibelstudium, Bibellesen. Wir wissen viel von Gott. Die damals wussten von Gott nichts. Die ersten Erfahrungen, die das Volk Israel mit Gott machte, waren, dass die Plagen kamen über Ägypten und das waren sehr machtvolle, kraftvolle Taten. Und die Juden, das Volk Israel, sie haben eins übers andere Mal genauso wie die Ägypter gestaunt, das kann Gott machen. Wasser zu Blut und dann kamen die Frösche und Heuschrecken und Finsternis, ich zähle nicht alles auf. Und als dann die 10. Plage kam, die Schlagung der Erstgeburt, dann gab es in Ägypten nicht ein einziges Haus, wo es keinen Toten gab. Also anders formuliert, in jedem Haus war ein Toter mindestens. Und in Israel nicht ein einziger Toter. Und das Volk Israel hat sich gefreut. Ja, wir haben einen starken Gott. Und die Ägypter haben gesagt, wenn die Israeliten nicht bald gehen, dann überleben wir das alle nicht. Und haben die Israeliten förmlich hinausgejagt. Das nächste, was das Volk Israel von Gott gelernt bekam oder was sie auch lernen mussten, war, dass Gott sie nicht nur mit starker Kraft und mit einem starken Arm aus Ägypten herausgeführt hat, sondern dass Gott an dem Volk einen Anspruch hat. Ihr gehört jetzt mir, den Propheten wird das auch einmal so formuliert, ich habe euch gekauft mit der Erstgeburt Ägyptens. Das ist der Kaufpreis für das Volk, ihr gehört mir. Und die erste Amtshandlung, in Anführungsstrichen, die Gott mit dem Volk Israel macht, als sie über den Jordan war, dass Gott gesagt hat, Mose, mir gehört alle Erstgeburt von allem von euch. Es ist in jeder Kultur ein bisschen anders. Ich war ja im vergangenen Jahr im Oktober, im November, Dezember in Usbekistan. Wenn man jemanden in Usbekistan richtig wehtun möchte, dann nimmt man ihm seine Ehre. Du kannst ihm alles wegnehmen. Seine Frau, das ist sowieso kein Problem, eine Frau zu haben, also die kriegt man an jeder Ecke geschenkt und wenn man eine los haben will, kostet $50, dann ist die Sache erledigt. Kinder sind eh nur Sachen. Woran hängt ein Usbeke? Der hängt an seiner Ehre. Wenn du dem irgendwas sagst, was seine Ehre beschädigt oder etwas tust, was seine Ehre beschädigt, dann hat er nichts mehr. Und der Rest ist dem auch egal. Also der wird auf alles verzichten, aber nicht darauf, dass er anerkannt ist, angesehen ist in seinem Dorf und auch darüber hinaus. Und das ist so, wenn man in Israel jemanden, den Erstgeborenen nimmt, das ist alles. Das ist alles, was der hat. Der Erstgeborene ist das Allerwichtigste. Und dass Gott sagt zu Mose, sondere mir alle Erstgeborenen aus, die gehören mir. Damit gibt Gott zum Ausdruck, ihr gehört mir alle. Nicht nur die Erstgeburt, alle. Ja, wie sah das ganz praktisch aus? Alles Erstgeborene, also Schafe, Rinder, Ziegen und so weiter, die reine Tiere waren, die wurden geopfert. Unreine Tiere wie Esel und so weiter, die hat man entweder ausgelöst, indem man statt des Esels eben auch ein Schaf oder Ziege gegeben hat, oder man hat dem Esel das Genick gebrochen. Dann war der auch für Gott heilig. Und genau das gleiche Prinzip sagt Gott, das müssen wir auf eure Erstgeborenen anwenden. Nun ist aber unser Gott kein Gott, der Menschenopfer fordert, sondern auch die Erstgeborenen Israels wurden ausgelöst. Aber Gott macht damit deutlich, ihr gehört mir. Und zwar nicht nur die Erstgeborenen, sondern ganz und gar alle. Das Volk Israel zieht dann bis zum Berg Sinai, nachdem also die ersten grundlegenden Dinge geklärt sind. Und Gott sagt zu dem, durch Mose, dem Volk Israel, ich will einen Bund mit euch machen. Einen Bund, einen Vertrag könnte man das auch bezeichnen. Ein Vertrag, den ich erfülle, den ihr erfüllt, und dafür gibt es auch Bedingungen, also Vertragsbedingungen, Bündnisbedingungen, und Gott formuliert diese Bündnisbedingungen. Das sind zunächst mal 10, der Dekalog, also die 10 Gebote, aber darüber hinaus noch 603 zusätzliche Anordnungen. Aber auf dem Dekalog liegt ein besonderer Schwerpunkt. Und Gott stellt dem Volk Israel diese Dinge vor, und dann haben wir schon mal im zweiten Buch Mose Kapitel 19, dass Gott dem Volk Israel das vorlegt, zunächst den Ältesten, und das ganze Volk und die Ältesten antworten, alles, was Yahweh gesagt hat, werden wir tun. Ich bin überzeugt, dass die keine Ahnung von dem hatten, was sie da versprochen haben. Aber es passiert so, Gott selbst redet mit hörbarer, vernehmbarer Stimme und liest die 10 Gebote vor. Also Gott kann die auswendig ablesen, braucht das nicht, aber Gott spricht laut und deutlich und zwar mit gewaltiger Stimme diese 10 Gebote vor. Mit Donnern, mit Blitzen, alles, was dort auch an gewaltigen Dingen zu vernehmen war. Im Kapitel 20 haben wir diese 10 Gebote, und es ist die Zeit, ich sage die uns nochmal, wir kennen das wahrscheinlich alle. Trotzdem, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und hier macht Gott auch deutlich, ich bin nicht nur die Nummer 1, sondern der absolut Einzige. Und ich bin in dieser Sache auch eifersüchtig, ich dulde nicht, dass ihr da mir in irgendeiner Form mit was anderem Konkurrenz macht. Du sollst dir kein Bildnis machen, zu dem Zweck, es anzubeten, das muss man unbedingt hinzufügen, Gott erklärt das ja auch, ist schon ein bisschen her, vielleicht 3 Jahre, auf einer Bibelfreizeit, und mit einmal stand eine Schwester auf und ging raus, also man sah das, die protestierte schon in ihrem Schritt, protestierend ging sie da nach draußen, nonverbal. Und hinterher hat sie dann auch die erste Gelegenheit beim Schopfe gepackt, mir zu erklären, warum sie das gemacht hat. Ja, ich hatte ein Bild an der Leinwand verwendet. Du darfst keine Bilder machen, also fotografieren oder irgendwas. Das ist, und du als Prediger, du hast jetzt ein Bild nicht nur gemacht, sondern auch verwendet, geht gar nicht. Also so ist es natürlich nicht gemeint. Gott meint nicht generell, dass wir uns nicht von irgendetwas ein Bild machen, sondern es ist verboten, ein Bild anzufertigen, ob es nun ein Foto ist oder auch in Relief oder eine Figur, zu dem Zweck, es zu Gott zu erheben und es anzubeten. Ja. Drittes, du sollst den Namen deines Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen. Es geht so schnell, Menschen sagen das manchmal, ach Gott oder irgendwie sowas. Gott will, dass wir bewusst an ihn denken, wenn wir seinen Namen in den Mund nehmen. Sabbatgebot, Ehre Vater und Mutter, nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen und auch nicht als falscher Zeuge aussagen und nicht begehren deines Nächsten, Habgut, Frau und so weiter. Diese 10 Gebote, Gott erklärt sie auch. Ich muss es doch erklären, zumindest das mal exemplarisch an 2 Beispielen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Die Israeliten haben damals das von Gott genau erklärt bekommen, beziehungsweise auch von Mose. Nicht nur einfach, du sollst nicht töten oder morden, wie es eigentlich heißt, sondern das Prinzip, was hier drin formuliert ist, die Gebote sind apodiktisch formuliert, das ist ein Rechtsbegriff, könnt ihr wieder vergessen. Apodiktisch bedeutet, hier wird ein Prinzip dargestellt. Das Prinzip heißt, du sollst niemanden schaden. Also du sollst niemanden morden, das ist die extremste Form, jemandem Schaden zuzufügen. Gemeint ist von Gottes Seite, schade niemanden. Deswegen wird auch im Neuen Testament das immer mal so formuliert, das Gebot oder die Gebote lassen sich zusammenfassen in den 2, du sollst deinen Gott lieben, ehren, ihn allein anbeten, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Damit ist alles zusammengefasst. Deinen Nächsten nicht Schaden zufügen, nicht töten. Aber wenn ich jemanden beleidige, über jemanden schlecht rede, habe ich auch Schaden zugefügt. Wenn ich jemanden bestehle, habe ich auch Schaden zugefügt. Also du sollst nicht töten, ein Prinzip. Töten ist die schlimmste Form, gegen dieses Gebot zu verstoßen. Aber wenn ich jemanden beleidige, ist dieses Gesetz auch schon übertreten. Du sollst nicht ehebrechen, der Jesus erklärt das dann auch in der Bergpredigt nochmal, meint nicht nur die vollendete Tat, sondern wenn das Kopfkino angeht und sich das jemand vorstellt, dann ist im Herzen der Ehebruch auch schon vollzogen. Und Gott hat das von Anfang an genau so gemeint. Kapitel 20 sind wir inzwischen, 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 18. Und als sie, alles Volk, sahen die Stimmen und die Blitze und die Stimme der Posaune und den rauchenden Berg und das Volk sah und sie zitterten und standen von Ferne. Und sie sagten zu Mose, rede du mit uns und wir wollen hören. Gott aber soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Im 5. Buch Mose, wo das nochmal als Zusammenfassung von Mose nochmal formuliert wird, wird der Sachverhalt, dass Gott das in hörbaren Worten gesagt hat, nochmals deutlicher. Also mit sehr vielen Begleiterscheinungen, aber Gott spricht ganz eindrücklich. Und Gott macht das ganz bewusst, um dem Volk Israel den Ernst der Lage deutlich zu machen. Ich meine das wirklich so. Achtet darauf, haltet das. Ich springe noch mal eins zurück und das möchte ich hier an dieser Stelle unbedingt auch noch mal erwähnen und dann wird es uns später noch mal beschäftigen. Das Volk Israel ist also am Berg Sinai und Gott sagt zu dem Mose einen ganz entscheidenden Satz. Menschenfinder. Entschuldigung. Nicht im Kapitel 20, Kapitel 23. Also passt alles. Gott sagt zu Mose, ich werde dich dann mit dem Volk Israel in das verheißene Land führen, ich sende aber dazu einen Boten aus. Ich lese es mal wörtlich, wie es da steht. 2. Buch Mose 23, 20, 21. Siehe, ich sende einen Boten vor dir her, der dich auf dem Weg bewahrt und dich an die Stätte bringt, die ich bereitet habe. Hüte dich vor ihm und höre auf seine Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Den letzten Teil nochmal und dann speichern wir das mal im Kopf ab. Hüte dich vor diesem Boten, höre auf seine Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird euer Vergehen nicht vergeben. denn mein Name ist in ihm. Das Volk Israel, also am Berg Sinai, sie haben die Worte Gottes gehört und nicht nur die 10 Gebote, sondern auch in den darauffolgenden Kapiteln erklärt Gott auch die ganzen Bedingungen des Zusammenlebens und so weiter. Und dann sind wir im Kapitel 32. Das Volk Israel ist immer noch unten am Berg und wartet. Und Mose ist mit den Ältesten Israels den Berg hinaufgegangen, um eben diese gesprochenen Worte Gottes schriftlich zu erhalten. Also die steinernen Tafel kennen wir alle. Und die Ältesten, Josua auch, die sind so auf halber Höhe, die sind also auch mit hochgestiegen, sogar so, dass sie Gott gesehen haben. Gibt es auch eine Beschreibung im zweiten Buch Mose eben an diesem Zusammenhang, dass sie Gott sehen, gemeinsam essen, trinken und dort vor Gott bleiben. Und eigentlich war die Aufgabe für diese Ältesten, essen, trinken, Gottes Gegenwart genießen und warten. Wie lange die gewartet haben, wir wissen es nicht. Irgendwann hatten sie keine Geduld mehr, sind wieder gegangen. Mose jedenfalls ist bis zum Berg ganz nach oben gegangen, um von Gott diverse Anordnungen noch zu erhalten, die er dem Volk Israel weitergeben sollte. Und was Gott dort in diesen 40 Tagen mit Mose gesprochen haben, wissen wir natürlich nicht vollständig. Jedenfalls das Volk Israel, sie warten unten am Berg. Und sie warten und warten, der Berg raucht, qualmt, das ist diese Wolke, Gottes sichtbare Gegenwart ist da und trotzdem werden die unten unruhig. Was soll denn jetzt werden? Und die Zeit, die verrennt, wir wollten doch in das verheißene Land, warum geht denn das hier nicht vorwärts? Und irgendwann kamen dann auch Stimmen, ja vielleicht lebt der Mose gar nicht mehr und wir warten hier unten bis zum, sag's mal mit meinen Worten, zum St. Nimmerleinstag. Und dann keimt in den Israeliten, in dem ganzen Volk, leider eine furchtbare Idee auf. Die sagen, ja Gott, sehen wir ja auch nicht richtig, ja, Wolken dies und das, aber wir wollen Gott irgendwie greifbarer haben, wir wollen jemanden, der sichtbar vor uns hergeht, Mose ist nicht mehr da. Aaron, wie sieht denn das aus? Kannst du uns nicht mal was Gescheites bauen, dass wir Gott sichtbar haben? Und Aaron macht dieses furchtbare Ding, gießt dieses goldene Kalb und macht einen Götzen. Götzen? Wirklich? Ja, weil wir müssen es so beurteilen, wie Gott das sagt. Und Gott sagt, es war ein Götze. Wenn wir die Israeliten damals fragen würden oder fragen könnten, die würden sagen, nein, das ist unser Gott Yahweh. Ja, wir machen irgendwie einen Götzenstier, den wir in Apis-Kult, den wir in Ägypten gemacht haben. Nein, das ist unser Gott. Yahweh formuliert und ruft das auch so aus, das ist dein Gott, der dich aus Israel geführt hat und der verwendet für Gott auch ganz bewusst das Wort Yahweh. Auch vorher mit dem Wunsch, als das Volk zu Aaron kommt, wird der Gottesname Elohim verwendet, auch in der Mehrzahl. Mach uns Götter, die vor uns hergehen, ist wörtlich das, was das Volk zu Aaron sagt. Wie viele Kälber hat Aaron gemacht? Er hat eins gemacht. Also es ging um Gottesverehrung. Nicht um Götzendienst, zumindest nicht vordergründig. Dass Gott das dann anders beurteilt in seiner Gerechtigkeit, ist eine andere Sache. Aber das Volk wollte nicht unmittelbar Götzendienst machen, haben es aber. Sie standen dann am frühen Morgen auf, um das Fest zu feiern. Das haben sie auch gemacht, Brandopfer, Friedensopfer. Und dann hat sich das Volk gesetzt, um zu essen, zu trinken. Und sie standen auf, um Spiele zu treiben. Damit geht es nicht um Rausschmeißer oder irgend sowas. Dieses hebräische Wort meint Liebkosungen und Körperkontakt. Das waren also irgendwelche Sachen, die unzüchtig waren. Und Gott sieht's vom Himmel und erklärt das auch dem Mose. Yahweh sagte zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn gegen sie entbrenne, dass ich sie vernichte. Dich aber werde ich zu einem großen Volk machen. Wen vernichten nochmal? Alle. Nicht ein einziger unten wäre übrig geblieben. Josua noch, der war ja mit auf dem Berg. Aber unten alle, alle. Gott spricht hier ein Todesurteil über das ganze Volk. Mose besänftigt das Angesicht Gottes, so lesen wir es hier. Mose macht aber nicht, dass er Gott umstimmt, in dem Sinne, wie ein Mensch sich umstimmen lässt, sondern Gott wusste ganz genau, das Herz kannte das Herz des Mose und wusste, wie er reagieren würde. Im Gegenteil, er verwendet diese Situation, dass Mose für das Volk eintreten kann. Kehre doch von der Glut deines Zornes um, lass dich des Übels gereuen. Gedenke des Eides an Abraham, Isaak, Jakob und so weiter. Und Gott macht das. Und Yahweh ließ sich des Unheils gereuen, von dem er gesagt hatte, er werde es seinem Volk antun. Was ist an der Stelle passiert? Hat Gott dem Volk Israel diese Sünde pauschal ganz vergeben? Sind die dann alle in den Himmel gekommen, darauf folgend? Nein. Es geht bei dieser Art, wie Gott eben sich des Unheils gereuen lässt, nur darum, dass Gott sagt, ich schiebe den Tod, den die jetzt in dem Moment sofort alle verdient hätten, den schiebe ich auf. Der tritt jetzt nicht sofort ein, aber dieses Damoklesschwert hängt weiterhin über Israel, über jeden Einzelnen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Die Zeitspanne, bis Gott zornig werden würde über jeden Einzelnen von ihnen, die ist nur aufgeschoben. Man könnte sagen, auch so formuliert, die Gnadenzeit für jeden Einzelnen, die wurde verlängert. Die war eigentlich abgelaufen. Gott möchte ja nicht den Tod des Sünders, sondern dass der Sünder von seinem falschen Weg umkehrt und lebt. Das ist Gottes Ziel und Plan. Also die Möglichkeit, doch zu Gott umzukehren, wird für das ganze Volk verlängert, die eigentlich schon abgelaufen war. Jetzt haben wir diese Situation, das Volk hat Strafe verdient, Mose tritt für das Volk ein, aber wie soll das jetzt weitergehen? Der Bund war ja gebrochen. Wenn wir nochmal zurückspringen in meine Kapitel 19, da ist es so, dass ein Tier geschlachtet wird und dieses Tier, das Tierblut wird auf das Volk besprengt und auch auf alle Menschen, die dort waren, das sich angehört haben. Ich habe zwei Bibeln, ihr wisst das ja, manchmal muss ich in der einen, manchmal muss ich in der anderen blättern. Kapitel 24. Und er nahm das Buch des Bundes, und Mose nochmal, las es vor den Ohren des Volkes vor, und sie sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Daraufhin nahm Mose das Blut, besprengte das Volk, und siehe, das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Das hat nichts anderes bedeutet, als wer diesen Bund bricht, der muss genauso sterben und sein Blut lassen wie dieses Tier. Das war die Symbolik dafür. Deswegen wurde das Tier geschlachtet und das Buch des Bundes besprengt und auch das Volk besprengt. Sie standen unter einem Vertrag. Und der Vertrag hieß, Gott gehorsam sein, und sie haben das ungefähr 30 Tage geschafft. Also noch nicht einmal 40 Tage lang waren sie Gott gehorsam, und dann haben sie diese schlimmste Sünde, den Verstoß gegen das erste und zweite Gebot, haben sie verbrochen und deswegen den Tod verdient. Und Mose fragt sich, wie soll das weitergehen? Und jetzt kommen wir langsam zu dem Vers, um den es auch heute in dem Predigtthema als Kernvers geht. Mose fragt sich, wenn wir das noch nicht mal ungefähr nur einen Monat geschafft haben, wie soll das gehen, dass Gott uns ins verheißene Land führt, ohne dass er uns unterwegs nicht 100-mal umbringen muss, töten muss, bestrafen muss? Auf welcher Basis ist es denn jetzt noch möglich, dem Volk voranzugehen, wenn dieser Vertrag, dieser Bund am Berg Sinai jetzt schon gebrochen ist? Wie kann das denn weitergehen? Kann der Bund nochmal gemacht werden? Kann das ungeschehen gemacht werden, was das Volk getan hat? Das sind brennende Fragen, die Mose auf dem Herzen hat. Und jetzt kommen wir noch, ich hatte ja gesagt, wir müssen einen Vers in Erinnerung behalten und auf den kommen wir jetzt zurück. Mose spricht mehrmals für das Volk und tritt für das Volk ein. Zum Beispiel auch, dass er Gott auf dem Berg sagt, ach, wenn du ihre Sünde doch vergeben wolltest. Also Gott hat in den Kapiteln vorher schon mal gesagt, ja, die Strafe schiebe ich auf. Und Mose sagt hier nochmal, nein, Strafe aufschieben, das reicht nicht, dann ist ja das Problem immer noch aktuell. Bitte vergib doch die Sünde des Volkes. Und wenn nicht, dann lösch mich aus deinem Buch aus. Könnt ihr euch das vorstellen? Mose sagt mal späterhin auch ein bisschen, ich will nicht sagen vorwurfsvoll, aber sehr entmutigt sagt er, ja, bin ich mit dem ganzen Volk schwanger gewesen? Habe ich jeden Einzelnen geboren? Bin ich mit jedem verheiratet? Was muss ich so eine schwere Last tragen? Aber hier an dieser Stelle, da tritt Mose für das Volk ein und wirft sein eigenes Leben in die Waagschale. Und das für Leute, die er nicht alle leiden konnte. Ich will es einfach mal so auf uns rüberbrechen. Wie ist es, wenn wir hier in der Gemeinschaft zusammenkommen? Sicher, manche Gesichter, die gefallen einem und mit denen hat man gerne Kontakt. Bei anderen ist es so, naja, wir sind halt alle Menschen, jeder hat Fehler und mit manchen Fehlern kann man nicht so gut umgehen. Aber was wäre, wenn jemand, eine Schwester, ein Bruder, wirklich in einer großen Notlage wäre? Wie weit würde ich gehen, um zu helfen? Würde ich überhaupt helfen wollen? Und wenn ja, wie weit würde das gehen? Dass ich vielleicht in einer finanziellen Notlage was abgebe oder, ja, wir wissen nicht, wie es auch in Deutschland weitergeht. Müssen wir vielleicht auch manchmal oder dann mal jemanden Obdach geben für eine Zeit oder vielleicht für sehr lange? Im Neuen Testament, im ersten Johannesbrief, sagt der Apostel Johannes, von euch ist das eigentlich genauso verlangt. Ihr sollt aus Liebe bereit sein, euer Leben für den Bruder, für die Schwester hinzugeben. Also das, was Mose hier macht, verlangt Gott auch von jedem wiedergeborenen Gläubigen. Mose sagt also, und nun, wenn du doch ihre Sünde vergeben wolltest, wenn aber nicht, so lösche denn mich aus deinem Buch aus, das du geschrieben hast. Ja, wenn Gott das gemacht hätte, stellen wir uns mal die Tragweite vor, wie weit Mose geht, wie weit er bereit ist, sich für das Volk zu investieren. Also ich staune da eins über das andere Mal immer wieder drüber. Es gibt übrigens im Neuen Testament noch jemand, der das ähnlich formuliert hat, der bereit war, genauso weit zu gehen, nämlich der Apostel Paulus. Ich hätte mein Leben, mein Seelenheil dafür hingegeben, wenn das ganze Volk gerettet werden könnte. Gott spricht weiter und jetzt sind wir bei dem Vers, den wir uns gemerkt haben, ne? Mein Bote geht vor euch her, der wird eure Sünde nicht vergeben, hütet euch vor ihm, dass ihr nicht widerspenstig seid. Das haben wir im Hinterkopf. Und jetzt sagt Gott zu Mose, wer gegen mich sündigt, den lösche ich aus meinem Buch aus. Und nun gehe hin und führe das Volk dorthin, wovon ich dir gesagt habe, siehe, mein Bote wird vor dir hergehen. Alle Tage, am Tag meiner Heimsuchung aber, da werde ich ihre Sünden an ihnen heimsuchen. Also es gab für diese Sünde an diesem Berg mehrere Konsequenzen. Zum einen sind sofort 3000 Menschen gestorben, durch das, dass der Stamm Levi eingetreten ist für Gott und die mussten aus ihrem bekannten Kreis, aus dem Volk Menschen töten. 3000 Menschen sind gestorben. Es gibt noch eine zweite, übrigens auch das, 3000 Menschen sterben und Gott macht damit auch buchstäblich deutlich, ihr habt alle den Tod verdient. 3000 sterben sofort, aber eigentlich habt ihr es alle verdient. Das ist die Information, die Message von diesen 3000 Gestorbenen. Aber es gibt noch weitere Konsequenzen, nämlich die Trennung Gottes vom Volk. Und Mose sagt es auch, es ist nicht mehr möglich, dass Gott mitten im Volk wohnt. Bis dahin war das so, dass das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte, mitten im Lager stand und die ganzen Abteilungen, die ganzen Stämme sich ringsherum um die Stiftshütte lagerten und zwar auch mit dem Zeltausgang Richtung Stiftshütte. Die sind also am Morgen aus dem Zelt herausgeklettert und das Erste, was sie gesehen haben, ist die Schechina, die Herrlichkeitswolke Gottes in der Nacht als Feuer, tagsüber als Wolkensäule. Das Erste, was sie gesehen haben. Und Gott sagt, ich muss ausziehen, ich ziehe um mit meinem Zelt. Und Mose schlägt das Zelt der Begegnung außerhalb aus. Das ist die zweite Konsequenz. Und die dritte Konsequenz ist, ich gehe nicht mit, sondern der Bote, den schicke ich vor euch her. Und jetzt denkt wahrscheinlich Mose die ganze Zeit schon darüber nach. Ich habe es ja schon formuliert. Wie soll das gehen? Ein sündiges Volk auf der einen Seite, Gott muss sich ein Stück weit distanzieren und jetzt geht Gott nicht mit, sondern Gott schickt diesen Boten, der vor uns hergeht. Wie soll das gehen? Wie viele Schritte werden wir machen können, bis wir doch alle tot sind? Und diese Frage brennt dem Mose auf dem Herzen. Und Mose redet zu Gott. Und dann diese Geschichte, die kennen wir wahrscheinlich, aber vielleicht nicht in diesem Zusammenhang und mit der Tragweite, dass Mose sagt, Gott, wie bist du? Späterhin, wir kommen gleich noch, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Mose wollte kein Spektakel sehen, Mose wollte auch keine Zaubervorstellung sehen. Mose wollte wissen von Gott, wie bist du wirklich? Wie bist du jetzt aufgrund unserer Sünde zu uns? Was müssen wir erwarten? Was dürfen wir erwarten? Und hier an dieser Stelle geht es wirklich fürs Volk und auch für Mose um Leben und Tod. Wenn der Bote vor uns hergeht, wie sollen wir das überleben können? Übrigens, dieser Bote, wer ist denn dieser Bote, von dem Gott spricht? Der Bote zieht vor euch her. Nicht ich gehe vor euch her, sondern der Bote. Nun, zum einen stellen wir fest, dass Gott sagt, mein Name ist in ihm. Es ist also nicht ein Engel gewesen, sondern es muss Gott gewesen sein. Aber Gott, welche Person? Gott, der Vater? Ich würde sagen, nein, weil Gott spricht ja mit den Israeliten und zum Teil die Israeliten, also die Ältesten, auch Mose, sie konnten Gott sehen. Und wir lesen es im Neuen Testament, dass Gott ein unzugängliches Licht bewohnt, das ihn niemand gesehen hat und auch noch niemand ihn reden hören hat. Also eine direkte Gotteserfahrung mit Gott, dem Vater, hat noch kein Mensch gehabt und das ist auch nicht möglich. Also Gott, der Vater, scheidet aus. Wer ist denn der, der redet mit dem Volk? Der Herr Jesus ist das. Der Herr Jesus im Alten Testament ist derjenige, der das Volk führt. Also Gott, Yahweh, ist der Herr Jesus. Und man kann das auch belegen anhand von verschiedenen Bibelstellen, die im Alten Testament stehen, wo Jahweh, der Gottesname, gebraucht wird. Und im Neuen Testament steht an der Stelle Kyrios, das ist der Titel des Herrn Jesus. Also wo im Alten Testament das Neue Testament das Alte zitiert, und dann ändert sich der Gottesname von Jahweh auf Kyrios, und dort ist der Jesus gemeint. Und es gibt auch eine Stelle, wo direkt das auf den Herrn Jesus unmittelbar gemünzt ist, wo der Jesus das auf sich bezieht. Also Gott Jahweh, der Jesus, wer ist der Bote? Und jetzt haben wir die zweite Aussage über diesen Boten: Er geht vor euch her, aber er wird eure Sünde nicht vergeben. Vielleicht klingelt es da auch bei manchen schon. Da gibt es nämlich eine neutestamentliche Stelle, wo das sehr ähnlich ist, wo der Jesus auch sagt, also ihr könnt mir alles an den Kopf werfen, was ihr wollt, das ist vergebbar. Aber was ihr gegen den Heiligen Geist redet und sündigt, das wird nicht vergeben, weder jetzt noch später noch überhaupt. Matthäus Evangelium Kapitel 12, lesen wir das vom Herrn Jesus. Was hatten die Pharisäer, Schriftgelehrten gemacht? Angesichts des unmittelbaren Beweises, dass der Herr Jesus Gott ist, indem er einen taubstummen Besessenen gereinigt hat, den Dämon ausgetrieben hat, da konnten die an der Stelle nicht mehr weg. Die Pharisäer und Schriftgelehrten mussten zugeben, ja, du bist Gott, du bist der verheißene Messias. Und dann versuchen sie, dieses Problem zu umgehen, weil das wollten sie ja nicht zugeben. Und sie sagen, ja, du machst das mit der Kraft des Obersten der Dämonen, du machst das mit der Kraft des Belial, das ist eine Bezeichnung für Satan. Und sie machen den Heiligen Geist zum Satan, nicht nur den Herrn Jesus, sie machen den Heiligen Geist, in dessen Kraft der Jesus das getan hat, sie stempeln ihn zum Satan. Und der Jesus sagt, das ist nicht vergebbar. Was ihr gegen den Heiligen Geist in dieser so bösartigen Weise formuliert, das bleibt die Sünde, die euch erhalten bleibt. Ich bin der Überzeugung, ich würde mich mit niemandem drüber streiten, aber das stellt so meinen Erkenntnisstand dar. Ich denke, dieser Bote, den Gott vor dem Volk Israel herschicken wollte, ist der Heilige Geist. Würde auch gut ins gesamte Bild der Bibel passen. Wir haben uns den Römerbrief Kapitel 8, 14 schon gelesen. Der Herr Jesus möchte uns durch seinen Geist leiten, ja, führen, treiben auch, also auch manchmal uns ein bisschen Beine machen, wenn wir es nicht gleich von alleine wollen. Gott will uns auch heute durch den Heiligen Geist in unserem Leben leiten und führen. Und damals eben auch das Volk Israel. Und jetzt bringt Mose 1 und 1 zusammen. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, noch ein letztes Mal. Wenn dieser Bote vor uns hergeht, sind wir aus. Das ist die Schlussfolgerung, die Mose zieht. Und deswegen dieser Wunsch, beziehungsweise zunächst die klare Ansage: Gott, wenn du nicht mit uns gehst, dann bleiben wir lieber hier. Mit diesem Boten, der so heilig ist, dass er unsere Sünde nicht ertragen kann, da können wir nirgendwo hingehen. Kapitel 33, Vers 15, Mose sagt zu Gott: Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinaus. Und Jahweh sagt zu Mose, Vers 17, auch dieses, was du gesagt hast, werde ich tun, denn du hast Gnade gefunden in meinen Augen und ich habe dich mit Namen erkannt. Jahweh sagte, ich selbst werde all mein Gutes vor deinem Angesicht vorübergehen lassen. Jetzt habe ich irgendwas übersprungen. Mose sagt zu Jahweh, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Jetzt sind meine Augen gehalten, trotz Brille. Müssen wir einfach mal lesen. Wer den Vers hat, der darf es auch. Ach, Vers 18. Ja. Lass mich bitte deine Herrlichkeit sehen. Hatte ich eigentlich schon formuliert, nämlich, dass es Mose nicht um eine Zaubervorstellung geht, sondern um diese Frage. Was kann die Grundlage sein, dass wir mit dir gehen können? Und Jahwe sagt, Vers 19 weiter, ich selbst werde all mein Gutes vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und werde den Namen Jahwes vor deinem Angesicht ausrufen und ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarmen werde und werde barmherzig sein, gegen wen ich barmherzig sein werde. Und er sagte, du vermagst mein Angesicht nicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und leben. Und dann gibt es diesen Platz im Felsen, wo Jahwe Gott hinstellt und wo Jahwe Mose hinstellt und dann geht Jahwe vor Mose vorüber, Kapitel 34, 6. Und Jahwe ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott der Starke, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte, der Güte bewahrt an Tausenden der Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter heimsucht an den Söhnen und Söhnessöhnen, an der dritten und vierten Generation. Und Mose kniete sich eilends hin zur Erde nieder und warf sich huldigend nieder. Und Mose sagte, O, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, mein Herr, so möge mein Herr bitte in unserer Mitte mitgehen, denn es ist ein halsstarriges Volk. Und du mögest die Schuld und unsere Sünde vergeben und uns als Erbbesitz annehmen. Also diese beiden Fragen, die Mose die ganze Zeit bewegt. Wie kann das mit unserer Sünde und dem heiligen Gott, wie kann das miteinander funktionieren? Und das Zweite, wie ist das mit diesem Problem, dass dieser Bote vor uns hergeht, der unsere Sünde nicht vergibt? Das sind die beiden Dinge, die Mose bewegen und hier erfährt er, Gott geht mit und Gott vergibt. Also beide Probleme löst Gott in diesem Vers. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Treue, an Gnade. Wir können an dieser Stelle ein Stück weit in das Herz des Mose hineinschauen. Aber auch, und das ist noch weitaus wertvoller, wir können in das Herz Gottes hineinschauen. Und da haben wir die Problematik, und das ist eine Problematik der Menschheit, nicht nur von dem Volk Israel damals, die Sünde, die uns von Gott trennt. Und der heilige, gerechte Gott, der kann gar nicht anders, der muss die Sünde bestrafen. Und der heilige, gerechte Gott, der kann sich auch nicht mit uns identifizieren, dass wir engen Kontakt zu ihm haben könnten. Gott muss sich distanzieren. Und dieser Vers ist Evangelium pur, weil Gott sich so vorstellt, ich habe Erbarmen und Mitleid mit euch. Ich erwarte von euch keine perfekten Leistungen, seid ihr ja nicht in der Lage dazu. Und Gott wusste von Anfang an, die 10 Gebote und auch die anderen darüber hinaus, ist es unmöglich, die zu halten. Auch wenn das Volk noch so vollmundig bekundet hat, mehrmals, ja alles, was Gott gesagt hat, das wollen wir tun. Gott wusste ganz genau, das schaffen sie nicht. Aber Gott ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn, groß an Güte. Das hat er bewiesen, dass er das Volk ja nicht gleich bestraft hat, vollständig vernichtet hat und er ist langsam zum Zorn. Barmherzig deswegen, dass es trotzdem weitergeht. Hier im Vers 7 haben wir das Evangelium genauso, wie wir es auch heute verkündigen. Er Güte bewahrt an Tausenden unverdientermaßen und wir wissen das, wir haben es alle nicht, Gottes Fürsorge verdient Tag für Tag und manche unserer Mitmenschen schon gar nicht. Trotzdem bewahrt Gott an Tausenden Güte und Gnade. Der Schuld und Übertretung und Sünde vergibt. Ja, das ist für uns eigentlich selbstverständlich. Ja, wir wissen das, Der Herr Jesus ist am Kreuz auf Golgatha gestorben und hat die Sünde stellvertretend für uns getragen. Und deswegen kann Gott die Sünde vergeben. Aber was wussten die damals? Was wusste Mose damals von Gott? Das alles nicht. Der Jesus war ja noch nicht auf der Erde. Der Jesus war noch nicht gestorben. Der Jesus hatte noch nicht die Sünde getragen. Und deswegen haben wir diesen Nachsatz, aber keineswegs ungestraft lässt. Ich würde gerne mal wissen, was Mose in dem Moment gedacht hat. Ja, Gott vergibt Schuld, Sünde, Übertretung. Gott vergibt das. Aber er lässt es nicht ungestraft. Ja, aber was? Wie das? Wenn wir uns das vielleicht in einem kleinen Beispiel in der Kindererziehung überlegen, das Kind entschuldigt sich für irgendwas und die Eltern sagen, ja, ich vergebe dir das, das ist in Ordnung, aber du kriegst jetzt trotzdem noch irgendeine massive Strafe. Ja, wie denn? Vergeben oder doch bestrafen? Wieso muss man das, was vergeben ist, nochmal nachträglich bestrafen, wenn es vergeben ist? Ist eigentlich unlogisch. Die Logik ist der Herr Jesus oder die Antwort darauf ist der Herr Jesus. Gott sagt, ja, ich vergebe die Schuld, die Übertretung, die Sünde des Volkes, aber ich muss sie trotzdem noch bestrafen, aber nicht am Volk, sondern an dem Retter, der kommt. Im Römerbrief haben wir diesen Sachverhalt ganz genau erklärt. Römerbrief Kapitel 3. Römerbrief Kapitel 3, irgendwo gegen Ende. Den Gott sich hinstellte als Sühnung durch den Glauben, durch sein Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der über die zuvor geschehenen Sünden in der Zurückhaltung Gottes. Es ist so ein typischer Paulus-Satz. Man muss das dreimal lesen, damit man beginnt, das zu verstehen. Apostel Paulus sagt, Gott ist gerecht. Der kann nicht einfach sagen, Schwamm drüber. Wir denken nicht mehr dran. Aber Gott hat die Sünde im Alten Testament vergeben im Blick auf das Kreuz vorwärts. Weil Gott wusste, mein Sohn wird am Kreuz sterben für die Sünde, die auch die mit dem goldenen Kalb. Der Jesus wird auch diese Sünde tragen. Und deswegen konnte er über diese Schuld des Volkes damals hinwegsehen und konnte sagen, ja, ich warte noch, bis es wirklich endgültig vergeben werden kann und denk so lange daran nicht. Und das steckt in diesem Vers drin. Gott vergibt die Sünde, aber er lässt sie keineswegs ungestraft. Das wird in Zukunft noch passieren. Und Mose fasst das Ganze eben nochmal in diesem letzten gelesenen Vers, 34, Vers 9, 2. Mose 34, Vers 9, so zusammen in dieser Bitte. Aber Gott hatte das ja schon bestätigt und zugesagt, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, mein Herr, so möge mein Herr bitte in unserer Mitte mitgehen, denn es ist ein halsstarriges Volk. Also geh trotzdem mit und du mögest unsere Schuld und unsere Sünde vergeben. Beides hat Gott dann getan. Gott ist wieder zurück umgezogen in die Mitte des Lagers. Und Gott hat die Sünde des Volkes Israels vergeben. Und Gott hat sein Volk, wie versprochen, auch ins verheißene Land hineingeführt. Ich möchte es nochmal zusammenfassen mit ein paar Sätzen und auch auf uns übertragen. Wir sind in einer ähnlichen Situation. Auch wenn dieses Gesetz am Berg Sinai unmittelbar und zuallererst für das Volk Israel gegeben ist und wir bei diesem Bundesschluss nicht dabei waren, keiner von uns hat dort damals Ja gerufen, ich will das auch alles einhalten. Trotzdem sind wir im übertragenen Sinne genauso unter dem Gesetz. Apostel Paulus formuliert das auch im ersten Kapitel des Römerbriefes so, zweites Kapitel, dass durch unser Gewissen, dass er da seine Gebote hineingelegt hat, seinen Maßstab hat er in unser Gewissen hineingelegt und durch das Gewissen, was uns anklagt oder auch entlastet, liegen wir genauso unter dem Maßstab Gottes. Und dieses Gewissen verurteilt uns oder entlastet uns auch mal. Und für den Fall, dass wir gegen Gottes Maßstab verstoßen haben, sind wir unter das Gesetz versklavt, genauso wie in Israelit. Im 7. Kapitel erklärt Paulus dann im Römerbrief, dass wir als Gläubige von dem Gesetz freigemacht wurden, indem der Herr Jesus das Gesetz erfüllt hat und indem der Herr Jesus den Bund vom Sinai am Kreuz auf Golgatha beendet hat. Dieser erste Bund, der am Sinai geschlossen wurde, der ist zu Ende. Der Jesus sagt auch seinen Jüngern beim Abendmahl, bei dem Kelch, dieses ist der neue Bund in meinem Blut, der für viele geschlossen wird. Dort begann der zweite, der neue Bund. Der erste Bund ist beendet. Mit dem Tod des Herrn Jesus ist der erste Bund zu Ende. Und damit auch die Bedeutung des Gesetzes als Mittel, um mit Gott Gemeinschaft haben zu können. In dieser Bedeutung ist das Gesetz auch nicht mehr für uns gültig und auch nicht nützlich. Ich zitiere nochmal Hebräerbrief Kapitel 7, Vers 18, da sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, das Gesetz ist schwach und nutzlos, und zwar in zweierlei Hinsicht. Es ist schwach, weil es den Menschen, die das Gesetz halten wollten, nicht die Kraft gegeben hat, dass sie es halten können, und es ist nutzlos im Hinblick auf das Retten. Das Gesetz konnte niemanden retten. In dieser Hinsicht ist es nicht nützlich, weil es den Menschen nur die Verlorenheit wie ein Spiegel vor Augen gehalten hat. Wie kommen wir von dem Gesetz los? Der Jesus hat am Kreuz die Folgen der Übertretung vom Gesetz getragen. Der Jesus ist gestorben. Der Jesus hat ab da einen neuen Bund eingesetzt. Und wer mit dem Herrn Jesus am Kreuz hing, mitgestorben ist, und das ist jeder, der seine Sünde dem Herrn Jesus bekannt hat, der hing buchstäblich in Gottes Augen mit am Kreuz und ist somit dem Geltungsbereich des Gesetzes enthoben. Vielleicht ist das mal noch ein eigenes Thema. Ich beende das an der Stelle, wollte das aber trotzdem noch erklären. Die Bedeutung noch für uns: gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. Was hat uns das zu sagen? Ich wünsche uns das ganz sehr, dass uns dieser Vers für das neue Jahr begleitet, auch wenn das nicht unmittelbar Jahreslosung ist, trotzdem, dass wir über das Jahr immer wieder dran denken. Wir haben einen Gott, der um unsere Fehler und Schwächen kennt und der uns unsere Sünde gerne vergibt, wenn wir mit unseren Sünden zu ihm kommen. Und wir haben einen Gott, der mit uns gehen will, der barmherzig ist und gnädig und mit uns Kontakt und Gemeinschaft haben möchte. Und das unabhängig, wie toll ich bin oder unabhängig davon, wie sehr ich meine eigene Schwäche und meine Fehler erkenne. Und wenn ich auch manchmal ins Weinen komme über die bösen Dinge, die ich tue und was ich immer wieder mache, darf ich daran festhalten, Gott ist gnädig und barmherzig. Und wir wissen auch nicht, was das Jahr an Umständen für uns bringt. Ob sich unsere Regierung noch lustigere Dinge ausdenkt, die wir jetzt schon haben, und welche Konsequenzen das für uns hat, wir wissen es nicht. Aber eins bleibt fest: Gott bleibt bei uns. Und Gott hält seine Hände darüber. Und Gott wacht darüber und ist barmherzig in all dem, was er auch geschehen lässt. Und es ist, wie Mose damals staunte und auch Gott angebetet hat dafür. Genauso darf das uns gehen. Und nicht nur, dass wir darüber anbeten dürfen, dass Gott auch zu uns gnädig und barmherzig ist, sogar die Engelwelt staunt darüber, wie Gott mit uns Menschen umgeht und dass das überhaupt möglich ist. Wir hatten zur Gemeindefreizeit den 1. Korintherbrief, diese Bibelstelle, schon mal gehört, gelesen. Ich hatte das schon mal erklärt, aber es soll an der Stelle abschließend jetzt nochmal sein, dass wir mit dem Herrn Jesus Christus so fest zusammengefügt sind, dass das eine Person ist. Der Herr Jesus, das verherrlichte Haupt, wir die Glieder, das ist eine untrennbare Einheit jetzt schon, nicht erst im Himmel, jetzt schon. Paulus formuliert das im 1. Korinther 12, Vers 12 und folgend: Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, Alle Glieder des einen Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so ist auch der Christus. Denn auch in einem Geist wurden wir alle in einen Leib hineingetauft, seien es Judensklaven, Juden, Griechen, Sklavenfreie und so weiter. Und das bringt mich immer wieder, wenn ich es lese, zum Staunen, dass ich an dem Herrn Jesus so fest dran sein darf. Wie ist das möglich? Ich als sündiger Mensch, immer noch als sündiger Mensch, auch wenn meine Sünde vergeben ist, trotzdem sündige ich jeden Tag. Und das so fest verbunden mit einem Herrn, mit einem Gott, der heilig ist und in dem kein schlechter Gedanke ist oder irgendetwas. Aber der Jesus hat es so gemacht. Und der Jesus hat das am Kreuz auf Golgatha für uns erwirkt. Und weil wir so fest mit ihm verbunden sind, deswegen kann der Jesus mit unseren Fehlern so gnädig und barmherzig umgehen und muss uns nicht sofort bestrafen, wenn wir was Falsches machen. Und das möchte ich uns als Ermutigung in dieses neue Jahr mitgeben. Mose wusste das nicht. Wir haben das vielleicht Stück für Stück von Kindheit auf gelernt und mitbekommen. Und für uns ist das fast vielleicht selbstverständlich. Für Mose war das im buchstäblichen Sinne eine totale Erleuchtung, festzustellen, Gott ist nicht nur mächtig und hat die Ägypter und alles im Handumdrehen besiegt, sondern Gott ist dazu auch gnädig. Und er kann über die Sünde hinwegsehen, weil Christus am Kreuz gestorben ist. Das wusste Mose noch nicht. Die Endlagerung der Sünde, das ist im Alten Testament noch ein Geheimnis gewesen. Aber Mose wusste, Gott wird gerecht mit der Sünde umgehen, aber uns ist sie vergeben. Für den, der es annimmt. Und das wünsche ich uns allen, dass wir in diesem Bewusstsein und mit dieser praktischen Annahme der Sündenvergebung auch durch das neue begonnene Jahr gehen. Amen.